gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also, wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
So, da sind wir wieder. Unser Podcast, Folge gefühlt 687.000.
Alle haben Spaß gemacht.
Alle haben Spaß gemacht, genau. Heute haben wir einen, den müssen wir sowieso jetzt machen, denn in unserem Logo des Podcasts, liebe Leute, ist ja der Sandmann zu sehen. Und Stefanie Heidrich, nach wie vor stellvertretende Chefredakteurin der Super TV, hat gesagt, wir müssen eine Geschichte machen. Es gibt ein Jubiläum, ne?
65 Jahre und dann ist Jürgen heute mal nur der zweitwichtigste Mann in diesem Podcast. Jürgen Kanay.
Hier immer nur der zweitwichtigste, wenn überhaupt. Und unser erstwichtigster ist heute, ist ein Mann, der weiß alles über das Sandmännchen. Er ist Historiker von Beruf, er ist Medienexperte und er ist insbesondere eben auch Sandmann-Experte. Dr. Petzold ist der Mann der Stunde und wir freuen uns, dass wir Zeit finden, hier über die Sandmännchenjahre zu reden. Herr Dr. Petzold, hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr und danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Dankeschön.
Ich erinnere mich an meine Kindheit. Die wichtigste Frage war ja immer, mit welchem Fahrzeug kommt das Sandmännchen heute?
Ja,
hast du auch Sandmännchen geguckt,
ja.
Jürgen?
Ja, klar. Also wir hatten ja auch mit Kindern, wir haben ja auch die Kinder gehabt und so, wir haben das auch geguckt. Sandmännchen war einfach der Klassiker, logisch. Herr Petzold, uns interessiert natürlich, wer hat es entschieden, womit der Sandmann kommt?
Diese Geschichte, dass der Sandmann mit Fahrzeugen kam, die bildete sich erst nach und nach heraus. Das war von Anfang an, hatte keiner entschieden, wir machen das Sandmännchen so und so, sondern es gab einen Befehl von damals Walter Janowski, der war Programmchef von Deutschen Fernsehfunk, der spätere namhafte Dokumentarfilmregisseur. Und der hatte das irgendwo gelesen, dass es im West-Berlin über den Sender Freies Berlin, den SFB, ein Sandmännchen geben sollte und hat zu Gerhard Behrendt gesagt, wohl am 3.11., wir machen das jetzt so. Und dann kam diese erste Folge als Schnellschuss und noch ohne Fahrzeuge. Ne? Und die Fahrzeuge, die kamen erst nach und nach hinzu, weil das war einfach so ein Faible der Schöpfer. Ne? Also das hat auch keiner aus dem Politbüro oder von der Regierung schon gar nicht. Mhm. Das kam aus den Reihen der Schöpfer selber. Und die merkten, das hat Erfolg. Mhm. Das Lied von Wolfgang Richter hatte Erfolg. Die Puppe hatte Erfolg. Die wurde dann auch etwas umgestaltet. Und so kam es, dass nach und nach immer neue Fahrzeuge auftauchten. So. Also das war am Anfang noch gar keine Festlegung. Es gab auch keine Konzeption. Die Konzeption kam erst 61 oder so. Es gab einfach so peu à peu kam das. Und nach ging man davon aus, na, was könnte der da zum nächsten Mal benutzen? Als man? Ja. Ich meine, es ist ja auch, das ist ja schon so eine Idee an sich, dass dieses Sandmännchen nicht nur angetrappelt kommt, sondern auf mobilen Fortbewegungsmitteln. Auch das ist ja, das ist ja eine Sache, die nicht unbedingt auf der Hand lag. Das haben die Schöpfer so gewollt. Und, und in diesem Umfeld waren natürlich auch die Entscheidungen oder die Vorschläge kamen auch vor allen Dingen natürlich aus den Reihen der Redaktion selber.
Ja, ja.
Es gab eine ganze Menge von Autorinnen und Autoren, die haben Vorschläge gemacht. Und es gab wohl auch Vorschläge aus dem Bereich der Zuschauer, der Kinder und Eltern. Ne? Und dadurch kamen natürlich skurrile Dinge zustande. Und im Grunde war das so eine Art Spielwiese von Autoren, von Gestaltern, von Regisseuren. Es blieb dann nicht nur bei Gerhard Behrendt natürlich. Und das waren jetzt keine Befehle von oben.
Okay, ist dramaturgisch natürlich eine gute Idee, muss man sagen. Ist einfach sehr clever, weil die Erwartung nicht nur jetzt kommt bald der Sandmann, sondern womit kommt er denn heute? Der ist natürlich schon sehr schlau.
Damit hat man mich vor den Fernseher gelockt.
Siehste?
Und danach
ins
Bett.
Ja, das trägst die Lernst du so in der Dramaturgie. Aber natürlich, wir kommen ja, also ich komme ja aus dem DDR-Fernsehen auch. Und daher natürlich meine Frage, Inwieweit wurde denn da Einfluss genommen auf die Bewegung, auf die Dinger da? Ja. Zum Tag des Feuerwehrmanns, zum Tag der, ja, Sie wissen ja, was es alles gibt, ne?
Also ich glaube, das kam in den meisten Fällen schon, wie man so schön sagt, im vorauseilenden Gehorsam, wenn man dann doch irgendwelche politischen Dinge damit mit reinbracht. Und die gab es natürlich. Natürlich gab es Beziehungen zur Realität, zur politischen Realität in der DDR, keine Frage, auch zum Umfeld. Ja. Und das Interessante an diesem, es kommt ja noch ein anderer Punkt dazu, dass der Sandmann oder das Sandmännchen ist ja eigentlich eine Märchenfigur, eine Fabelfigur. Mhm. Und diese Fabelfigur taucht plötzlich in den kleinen Filmen in einer Realität auf. Ne? Also natürlich in einer zum Puppenensemble mutierten Realität, aber er traf sich mit wirklichen Kindern, in Anführungsstrichen. Ne? Also war dann auch so eine Art, ich habe mal irgendwann geschrieben, Übermensch, also so ein Mensch, der eigentlich dann noch über den Kindern stand, aber er traf sich mit Kindern. Und dazu gehörte natürlich, wenn er in eine Realität trifft, in welche Realität trifft er? Das war natürlich die DDR-Realität. Ne?
Und ja, klar.
Das war die Technik der DDR, das waren die Autos der DDR, das waren die Flugzeuge der DDR. Manchmal kamen sie natürlich, die Weltraumgeschichten kamen natürlich aus der Sowjetunion. Ja. Aber insofern lag das auf der Hand, dass da auch politische Dinge mit reinspielten. Ne? Und es gab wirklich Sandmenschen. Wobei bei den Sandmenschen war das in dieser Direktheit eher weniger der Fall. Es war, weil natürlich so ein Sandmännchen, also eine Folge lief dann meistens so 3, 4, 5 Tage. Und zum Tag des Feuerwehrmanns, der dauert nur einen Tag. Ne? Also das war dann mehr diese ganz, ganz direkten politischen Ereignisse oder Gedenktage oder namhafte Tage, die fanden dann eher in den Abendgrößen statt. Da gab es auch einen Tag der Volksarmee, der da thematisiert wurde. Eben, oder einen Tag des Lehrers oder so. Ja. Das gab es natürlich alles. Aber das war eher in den Abendgrüßen, also in den kleinen Filmen zwischendurch, währenddessen in den Vor- und Abspänen, waren das dann oft mal, es gab dann, wie gesagt, kann man so erwähnen, in den 80er Jahren, als Erich Honecker in Japan war, tauchte der Sandmann plötzlich in Japan auf. Ne? Mhm. Es gab natürlich die Bezüge zum Weltraum. Natürlich war der Sandmann auch fortschrittsgläubig, wie alle zu jener Zeit. Also, insofern waren natürlich die Bezüge da. So.
Aber im FDJ-Hemd oder mit einem Pioniertuch ist der nie gekommen, wa?
Also es gab so eine Folge Spielmannszug in, ich glaube, in 17 Jahren, wo das Sandmännchen so ganz flott und keck mit so, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Dinger, so ein Spielmannszug mit Schalmeien und so weiter und so fort. Und der trat so als der erste Spielmann auf. Ich weiß nicht, wie da gibt's wahrscheinlich auch eine Spezialität. Und diese Figuren da, die Kinder, die da durch die Straßen ziehen, die haben schon so, ich dachte immer am Anfang oder als ich diese Folge zum ersten Mal mir nochmal anschaute, das sind Pionierhalstücher, ne? War aber eigentlich nicht, das war so eine zünftige Spielmannsuniform, ne? Also eigentlich im FDJ-Hemd schon gar nicht, der Sandmann sollte ja ein Kind sein, faktisch, ne? Aber das war kaum der Fall. Ein oder zwei Folgen, die waren nur direkt so politisch oder ideologisch angehaucht. Das waren die NVA-Folgen, also die Nationale Volksarmee. Ja. Aber selbst da, muss man sagen, verlief das Ganze moderat. Also mit einer Waffe, mit einer Granate oder ein Gewehr hat der Sandmann nie gespielt. Ne? Dann tauchte der neben einer Gulaschkanone auf und guckte den Koch in die Gulaschkanone, was es zu essen gibt oder so.
Aber es ist doch eigentlich erstaunlich, bei einem Staat, der jede Möglichkeit nutzt, um auch Kinder zu beeinflussen und die Ideologie irgendwo fallen zu lassen, dass das beim Sandmann dann doch so wenig war.
Ja.
Kann man jetzt diskutieren. Ne? Also natürlich waren die Kindersendungen generell im deutschen Fernsehfunk natürlich ideologisiert, aber ich meine eher pädagogisch. Also eher pädagogisch. Ja. Wurde dieser Staat gelobt oder lobte sich dieser Staat selber, aber welcher Staat auf dieser Welt macht das nicht? Ne? Also ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber die knallharte Politik in diesem Sinne kann man jetzt nicht so sagen.
War ja auch ein absolut beliebtes Familienmitglied dann, der kleine Sandmann, muss man sagen. Wir hatten Merchandising, gab es ja auch schon zu DDR-Zeiten. Also
Wahnsinn, massenhaft, Wahnsinn. Ja.
Wir hatten so ein Sandmännchen zu Hause zu stehen, der war aus braunem Porzellan, also nicht so manchmal gebrannt, sondern so braunes Porzellan. Und da war mal die Mütze abgebrochen. Da war die Hölle los. Das kann sich keiner vorstellen.
Ja. Also das ging schon ganz früh los. Also als der erste Erfolg des Sandmännchen spürbar war. Und wie gesagt, es war ein Überraschungserfolg. Es wurde nicht darauf gezielt, da nun eine wirksame Figur draus zu machen. Aber als die ersten Sendungen auftauchten und man den Erfolg spürte, kamen auch schon die ersten Manufakturen, Werkstätten und Fabriken und haben Puppen gebaut. Und das ging also bis zum Schluss. Und eine Kollegin von mir, also die Heidrun Wilkening, die macht gerade in Sonneberg eine Sandmann-Ausstellung mit Puppenfiguren, also mit Spielzeugpuppen des Sandmanns.
Ja.
Und da gab es also die Sammler, die gibt es heute noch en masse. Wenn die ihre Dinge ausbreiten, da reicht ein Wohnzimmer nicht. Also so, ne?
Jürgen, hast du vorhin gehört, 3. November ging der Auftrag raus und am 22. November war er schon auf Sendung. Das ist ja irre.
Es kommt noch besser. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Sandmännchen am 3. November oder 4. November hat dann angefangen, während die Vorbereitung zu machen, die Puppe zu kreieren. Der soll übrigens fix und fertig gewesen sein nach diesem Auftrag. Also das hat ihn gar nicht so erfreut, weil das natürlich ein unheimlicher Stress war.
Ja.
Und ich habe immer verbreitet, Sandmännchen ist in 3 Wochen entstanden. Und ich weiß seit vielleicht einer Woche, das kann ich hier so ziemlich zum ersten Mal kundtun, er ist in 3 Tagen erschaffen. In 3 Tagen. Ne?
Die Schlagzeile.
Also die eigentliche Drehzeit, es sind neue Dokumente im Deutschen Rundfunkarchiv aufgetaucht, die ich jetzt vor kurzem erst zum ersten Mal zu Gesicht bekommen habe, wo also auch die Drehtage vermerkt sind, vom 17. bis 19. November, also kurz vorher, was auch insofern interessant ist, weil das wurde natürlich damals alles auf Film gedreht, ne? Ganz klar. Und der musste erst entwickelt werden, der musste ins Kopierwerk. Gut, so lang war die Folge nicht, die war vielleicht nicht mehr, war nicht mal eine ganze Minute lang, aber es musste trotzdem, es war eine ziemlich große, also eine ziemlich knappe Logistik, die vonstatten ging. Ne?
Ja. Gut, ja, das habe ich so. Aber wunderbar. Also ich bin Ihnen so dankbar. Jetzt hat unsere liebe Kollegin ihre Schlagzeile.
Ja, mein 65. oberstes Ziel in jeder Folge. Die Schlagzeile ist raus. Jetzt kann ich mich mal schön zurücklehnen und den Sandmann schön gebührend feiern zum 65.
Naja, und man war natürlich 7 Tage, also der West-Sandmann, was ja eigentlich der West-Berlin-Sandmann war, der kam am 1.12. über den Sender, wobei man sich darüber streiten kann, ob der ein Wettlauf nun verloren oder gewonnen wurde, denn der Sandmann wurde schon im Sommer 1959 produziert. Die lagen schon fertig da, die waren nur für die Vorweihnachtszeit gedacht.
Ja.
Also es ist ein bisschen schwierig mit diesem Wettlauf und die im Westen, also die Damen im Westen, die eine habe ich dann noch kennenlernen dürfen, die das Sandmännchen im Westen gestaltet, also im Westberlin.
Ja.
Das war eine einfache Handpuppe, die reichte natürlich dem Ostsandmann nicht das Wasser. Woraus man aber wiederum ersehen kann, dass man im Osten versucht hat, das Beste zu machen, was man hatte. Ne? Also das Beste im Film oder im Kinderfilm war der Puppentrick auch das Aufwendigste und das Schwierigste. Ne? Und insofern war das mit diesem Wettlauf, der Waldanowski, der fing dann in der Aktennotiz oder einer Hausmitteilung an mit Klassenkampf auf dem Sender und der Westen will uns Zuschauer wegnehmen. Ich denke, das war eher dahingehend gemünzt, dass man bei den Oberen die Mittel freikriegt, um dieses Ding überhaupt zu machen. Das ist meine Meinung.
Ah, ein Trick.
Aber, ne, also so eine Art.
Also, warte mal, dieses Lied, stimmt das, dass der das innerhalb kürzester Zeit?
In einer Nacht. In einer Nacht.
Ein Hit geschrieben in einer Nacht.
Also als ich damals diese Ausstellung vorbereitete, da gab es, wie gesagt, auch den Passus über das Lied, also über die Komposition, die ja nun sehr eigentümlich ist, sehr eingängig und die ja, es muss ja einen Grund haben, warum das Lied so erfolgreich wurde und bis heute ist. Ne?
Ja, ja.
Und da hatte ich mich einen mit mir befreundeten Musikwissenschaftler Kontakt aufgenommen. Das war der Werner Danneberg, den kannte ich noch aus dem Kulturbund. Ein sehr kenntnisreicher und wissenschaftlich akribischer Mensch. Ja. Und den habe ich gefragt, sag mal Werner, entweder du kriegst was raus, wo irgendwas geschrieben steht über diese Melodie, oder aber du machst es selber. Und nach 3 Tagen hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich mache das selber. Mhm. Und er hat damals mit dem Wolfgang Richter Kontakt aufgenommen, mit ihm ein langes Interview geführt und hat diese Musik, ich habe davon keine Ahnung, genau seziert. Sie kennen sich da in diesen Dingen ja wahrscheinlich auch besser aus, sag
bisschen,
ich mal.
Ja, also, ein bisschen. Also wenn ich wüsste, wie ein Hit geht, hätte ich einen geschrieben. Aber
mit Takten und Harmonien und was ja weiß ich nicht alles und Spannungsbögen ja in der Melodie ja und so weiter und so fort. Und ihm hatte damals das Wolfgang Richter zum ersten Mal erzählt. Also das war also diese Information, dass das in einer Nacht entstanden war, diese Komposition, der Text lag schon vor von Walter Krumbach, das hatte ich damals in diesem Katalog zum ersten Mal sozusagen in die Welt gesetzt. Und das war der Werner Danneberg, der das mit sozusagen rausgekriegt.
Sie gehen ja nur als Historiker an diese ganze Geschichte ran. Sie mussten ja erstmal alles durchforsten, alle Materialien und Akten und weiß der Geier und Drehbücher und so, um überhaupt mal diese Historie aufzurollen. Lass uns doch mal ein bisschen praktisch. Wie groß war denn diese Handpuppe? Haben Sie doch sicherlich auch irgendwie rausgekriegt, oder wissen Sie noch?
Naja, am Anfang war es etwas über 40 Zentimeter und die ging dann reich so bis, ich glaube, ja? 35, 40, sage ich mal. Ne?
Doch, ganz schön groß.
Die war ziemlich groß und die erste Puppe, die existiert wohl nicht mehr im Original, aber der Behrendt hat sie Jahre später nochmal angefertigt. Ja. Die ist auch zum Teil in Ausstellung zu sehen. Und dann wurde die Puppe etwas kleiner, ne? Also ich glaube 20, 25 Zentimeter. Und das ist natürlich schwierig mit den Animieren, wenn man verschiedene Puppen hat und ist nicht einfach. Und das macht es sich wahrscheinlich mit so einer kleinen Puppe, da müssen dann die Dekorationen nicht so groß sein, also mit einer großen Puppe. Es muss
alles auch, ne?
Also das hatte man dann wahrscheinlich, also hatte der Behrendt am Anfang so groß gemacht und hat wahrscheinlich nicht gewusst, worauf er sich da einlässt.
Ja.
Und ist dann alles kleiner geworden. Genau.
Ja, ja, ja.
Hat die von Anfang an so ausgesehen mit dem Spitzbart und dem Mützchen?
Also das ist auch eine ganz interessante Frage. Am Anfang sah der Sandmann nicht viel anders aus als der vom Westen. Ne? Also der vom West-Berlin, wobei die West-Berliner Puppe war eine Stabpuppe. Also eigentlich, wie man so auf den romantischen Abbildungen oder Illustrationen aus der Romantik das kannte, so eine Art Hutzelzwerg oder so ein Gartenzwerg.
Ja.
Also so in die Richtung war das schon ein bisschen so mit müde und schläfrigen Augen und so. Und selbst das, diese Figur, die hatte schon Erfolg, ne? Also die wurde dann schon angenommen von den Kindern und von den Zuschauern. Und dann im Sommer 1960 wurde die Puppe dann gründlich umgestaltet und die kriegte dann dieses Aussehen, was sie Prinzip bis heute noch hat. Ne? Das war das. Und daran wirkte maßgeblich die Gestalterin Dietild Dräger, die immer noch heute noch lebt, hochbetagt, die also diese viele, viele Figuren im Sandmännchen gestaltet hat und unter anderem auch das Sandmännchen umgestaltet hat. Ne? Also die hat dem Sandmännchen unter anderem diese Mütze gegeben. Diese Mütze mit der etwas nach vorn geknickten Spitze, das war eine Mütze, die hatte die Dietild-Träger aus ihrer Kindheit. Also das war direkt so eine, da war das Vorbild eine Gestalterin aus der Kindheit. Und dazu kam der Umhang, die Hose und die Stiefelchen. Aber im Prinzip, auch die Farbgestaltung hat sich mehrfach geändert, aber im Prinzip war die Puppe, ist die Puppe dann so geblieben. Wahrscheinlich vieles geglättet und vieles dann abstrahierter in späteren Jahren, aber der Bart, also Spitzbart, also es wird ja dann viel auf den Ulbricht angespielt, dass das Sandmännchen dem Ulbricht. Ich kann da immer nur sagen, erstens ist das Quatsch, zweitens war das nie beabsichtigt und drittens gucken Sie sich den Bart von Ulbricht an und gucken Sie sich den Bart von Sandmann an.
Ja.
Die sind völlig grundverschieden. Ich sehe so Ihren Bart, Herr Karne, so etwa, ist ja der, also zumindest drum.
Ja.
Aber der Sandmann, der hat ja so eine Art Ziegenbart, so eine Art Spitzbart. Also das ist eine wirklich eine dumme, das muss man wirklich so sagen, das kam in der Frühzeit schon auf.
Also man muss sagen, man muss den Leuten wirklich ein Riesenkompliment machen, weil die Leute von Walt Disney, die haben ja so ein Prinzip, wie Figuren sein müssen, damit sie erfolgreich sind und beliebt werden. Also große Augen und so, da gibt's so verschiedene Maßstäbe. Und dieser Sandmann ist so eigen, in keinster Weise mit einer Disney-Figur irgendwie verwandt oder ähnlich und trotzdem so liebenswert und trotzdem funktioniert alles. Also das ist eine große Leistung der Leute, die diesen Sandmann so geformt haben, wie er ist, ne? Muss man sagen, oder?
Das war vor allem Gerhard Behrendt. Also das, also die Gesichtszüge, die sind von Behrendt auf jeden Fall. Also vieles drumherum stammt auch ein bisschen von Dietil Träger, aber die wichtigste Eigenschaft, das Gesicht. Und wie gesagt, am Anfang sah er noch völlig anders aus. Das ist das. Der hat dann gemerkt, das hat Erfolg und das bringt was, von Popularität und Ruhm natürlich auch. Und hat sich dann viel Mühe gegeben. Und das war schon ein genialer Wurf, muss man so sagen.
Ja. Also selbst diese Entwicklung, das ist ja hochprofessionell, weil Marketing heißt ja, sich immer weiter irgendwie anzupassen. Das macht man schleichend, und irgendwie dann funktioniert es halt, ne? Also ganz groß, muss man sagen, bis heute. Immer noch beliebt, der Sandmann, oder?
Genau, es wurden, also jetzt zum 65. kommen neue Folgen. Und da wird man, geht man wieder in die alte Richtung, den Sandmann in der heutigen Realität zu sehen. Ne?
Ja, klar.
Was schon damals praktiziert wurde, was kurzfristig nach der Wende oder nach dem Abschalten des DFF verändert wurde, dass der Sandmann so mehr dann ein Fabelwesen blieb, was er im Osten übrigens auch in vielen Folgen auch war, dass er als Märchenfigur auftrat, neben anderen Märchenfiguren und Tieren, aber er trat eben auch sehr oft als realer Mensch auf. Und das war im Westen beim Westsandmann überhaupt nicht, also bei dem späteren Westsandmann, nicht der 1959 im SFB kam, sondern der Westsandmann wurde dann in West-Berlin und im NDR in Hamburg nochmal gründlich verändert und kam dann 1962 in völlig neuen Outfit oder in völlig neuen Produktionen auf den Sender. Aber dieser Sandmann, und das haben auch Redakteure so von sich gegeben, dieser Sandmann blieb in seiner Magie, blieb in seiner magischen Welt. Also wenn er auftrat, trat er mit Tieren auf, mit Puppen auf, vielleicht auch mit Fabelwesen, aber nie mit Menschen. Also nie. Währenddessen sagt man auch mit Menschen auf. Und das ist eine sehr lange Zeit nach der Wende, also in den 90er Jahren vor allen Dingen, verändert worden. Da gibt's also, was weiß ich, den Sandmann mit irgendwelchen Dinos und irgendwelchen Puscheltieren oder so. Ja. Und seit einigen Jahren hat man wieder den Sandmann in eine Realität gestellt und dreht gegenwärtig neue Folgen.
Macht man die immer noch mit diesen Figuren, so mit diesem, oder mittlerweile auch moderner, irgendwie anders von der Technik her?
Stop Motion wird nach wie vor gemacht. Also das
wird nach wie vor gemacht,
Gibt es in Berlin ein kleines Studio in der Nähe von RBB. Und ich habe mir das auch angeguckt, ist alles inzwischen auch noch ein bisschen kleiner geworden, aber die Leute, die dort arbeiten, halten sich sehr eng an die früheren Fassungen, an die früheren Versionen und versuchen auch Themen rauszufiltern, die sehr nah auch in den Themenkreis der Kinder liegen. Ne? Also Umgang mit Behinderung, Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Also auch alles moderne Themen, die dort aufgegriffen werden und und für Kinder sozusagen aufbereitet werden.
Ja.
Ist das aus Ihrer Sicht eines der Erfolgsgeheimnisse, dass der Sandmann in seiner eigenen Magie geblieben ist, aber trotzdem an der heutigen Zeit immer dran war?
Natürlich, auf jeden Fall. Also das ist ein wesentlicher Grund dafür, ne, dass dieses Konzept natürlich auch die Menschen anspricht, weil sie sich dort wiederfinden und trotzdem eine Figur, die ein bisschen über ihnen steht. Ne? Also der Sandmann ist ja, von Ursprung her ist der Sandmann ja ein Gott. Der Sandmann ist ein Gott. Es kommt vom griechischen Gott, Schlafgott Hypnos. Da kommt diese Figur eigentlich her und Hans Christian Andersen hat diese Figur exakt nach dieser Gottheit ausgerichtet in seiner Erzählung. Und das ist ja bis heute. Ne? Er ist eine kleine göttliche Figur, die aber sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes zu den Menschen herabsteigt. Ne?
Ja.
Um mal so diese Grundtendenz dieser Folgen da anzudeuten.
Also völlig berechtigt, wenn die Leute sagen, oh Gott, ist der süß.
Ja, genau. Ja, jetzt haben wir viel aus der Vergangenheit erfahren und sind ein bisschen auf Spurensuche gegangen.
Also wir haben jetzt viel Historie, wir haben viel gehört und auch erfahren, was wir bislang nicht wussten aus der Geschichte des Sandmanns. Wir wollen natürlich auch in die Zukunft gucken. Und im RBB gibt es eine Redakteurin, das ist Frau Peisen, die hat natürlich auch ihre Pläne. Wissen Sie schon davon, Herr Petzold? Haben Sie da schon mal geguckt und an, was da kommt?
Naja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass jetzt zum 65. Geburtstag neue Sandmann-Folgen, Vor- und Abspänne kommen, die schon seit Anfang des Jahres produziert werden, in denen also genau dieses Erfolgsgeheimnis weitergeführt wird, oder dieses Erfolgsrezept, besser gesagt. Und dass man mit dem Sandmännchen als kleine Gottheit in die heutige Welt geht, in die Probleme der heutigen Welt und auch Probleme aufgreift, mit denen die Kinder täglich konfrontiert sind. Diese Themen werden aufgegriffen. Und da kann ich Frau Peisen nur beglückwünschen, dass sie da mit ihrem Team auch, dass sie als Redakteurin mit anleitet, Erfolg hat, dass das alles funktioniert. Und ich bin überzeugt davon, dass das, ein paar habe ich auch schon gesehen, dass das sehr schöne Arbeitsergebnisse sind, die jetzt zum 65. Geburtstag präsentiert werden.
Ich finde schön, dass der kleine Mann die Generationen verbindet.
Auf jeden Fall.
Und Dankeschön, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben, Herr Dr. Petzold. Und jetzt hören wir doch mal, was Frau Peisen uns so über die Feierlichkeiten zum 65. Geburtstag erzählt.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
Vielen Dank, Herr Petzold.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, und dann kommen wir zu unserem nächsten Gast bei unserem großartigen Thema, was wir heute haben. Das ist Nina Peisen. Sie hat einen Beruf und ich bin sicher, Frau Peisen, hallo erstmal.
Hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Ich glaube, wenn Sie auf einer Party sagen, was Sie beruflich machen, dann sind Sie das Gesprächsthema. Guten Tag, mein Name ist Nina Peisen. Hallo, grüß dich. Was machst du? Ich bin Redakteurin vom Der Sandmann beim RBB. Na, und da gehen doch alle Tore auf, oder?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich falle da selten mit der Tür ins Haus, aber wenn man natürlich ins Gespräch kommt und über einen Job spricht, dann ist das schon, also ich habe noch nie negative Resonanz erlebt. Also die meisten Leute sind wirklich tatsächlich entzückt, verzückt und wollen mehr wissen. Das ist wirklich schön.
Ja, und wir haben die Gelegenheit, heute mehr zu erfahren, ne, Steffi Hagi?
Genau, weil wir feiern ja immer noch den 65. Geburtstag dieses kleinen Mannes, der uns alle fasziniert. Und da sind wir natürlich bei Ihnen an der richtigen Adresse. Sie wissen alles, was kommt.
Das stimmt, genau. Ich bin mittendrin. Also wir sind ja schon seit letztem Jahr irgendwie auch mit dem Geburtstag beschäftigt, der jetzt am 22. November ist. Und das fing letztes Jahr letztlich schon an mit der Planung von neuen Folgen. Also wir produzieren ja wieder diese Rahmenhandlung. Also wir sprechen beim Sandmännchen ja immer von diesen Rahmengeschichten, wo man das Sandmännchen sieht, wo er angefahren kommt, die Geschichte mitbringt, den Sand streut. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Gute-Nacht-Geschichten. Aber wir haben jetzt wieder neue Rahmengeschichten produziert. Und was ganz toll ist, nach 30 Jahren Pause mal wieder einen Film, also einen 20-minütigen Kurzfilm, wenn man so will. 20 Minuten so kurz ist es natürlich gar nicht. Die Reise zur Traumsandmühle, und das war jetzt quasi ein Geschenk zum Jubiläum. Und der ist jetzt seit letztem Jahr in Planung, und dieses Jahr wurde er produziert, ist jetzt auch gerade erst frisch fertig geworden und feiert dann jetzt bald seine Premiere. Genau, und das ist eins von vielen Highlights.
Ja, wir beide haben uns auch kennengelernt vor 5 Jahren, als er 60 wurde, wo dann neue Geschichten auch von Pitti Platsch gekommen sind als Geschenk. Ist es wirklich so, dass man in der Redaktion sitzt und sagt, der Sandmann wird 60, 65, 70, wir müssen unbedingt was Besonderes machen?
Ja, eigentlich schon tatsächlich. Also wir überlegen uns schon, was man zum Jubiläum machen kann. Wir haben schon eigentlich zwar gesagt, der 65., den muss man vielleicht nicht ganz so groß feiern wie den 60. oder den 70., aber irgendwas muss schon passieren. Und in dem Falle war es aber so, was den Film angeht, da ist der Regisseur Stefan Schomerus, der eben ab 22 jetzt, seitdem die neuen Rahmen auch produziert, der ist mit der Idee gekommen, als er 22 im Sandmann-Archiv in Berlin-Adlershof diese Fahrzeuge von Gerhard Behrendt entdeckt hat, die von seiner Witwe, von Frau Behrendt, dem Archiv 2022 übergeben wurden. Die waren nämlich noch nie im Einsatz. Und dann hat er aber gesagt, wollen wir nicht zum Jubiläum mal wieder einen Film machen? Und da waren wir aber alle begeistert von der Idee, und weil er auch dann direkt so eine schöne Geschichte im Kopf hatte, die Geschichte ist das eine, aber auch, dass man eben von Gerhard Behrendt nochmal ein bisschen was weitererzählen kann, aus sein Werk so ein bisschen fortsetzen kann. Das ist schon auch toll, dass diese Fahrzeuge, die, glaube ich, seit 2001 hat er die noch gebaut, aber die eben nicht mehr zum Einsatz kamen, dass die jetzt dann eben dort in dem Film stattfinden. Und die Mühle.
Also man sieht Fahrzeuge, die man noch nicht gesehen hat, selbst wenn man jeden Abend mit den Kindern vorm Fernseher sitzt. Aber trotzdem sind die Dinger schon alt, sind nur noch nicht zum Einsatz gekommen.
Genau, und eben noch aus von Behrendt persönlich hergestellt. Ja, genau, die wurden dann so ein bisschen überarbeitet nochmal, ein bisschen neu lackiert, aber genau, sind von damals.
Ja. Okay, wunderbar. Super. Sagen Sie, die Geschichten, die in dem Sandmann stattfinden, sind Sie da auch für verantwortlich oder gibt es eine extra Redaktion oder kommen Autoren und sagen, ich bin Kinderbuchautor, ich habe da was oder wie läuft so etwas?
Also ich bin da auch redaktionell verantwortlich, also zusammen mit noch einer Kollegin vom NDR und vom MDR. Das ist immer so, dass Produzenten, Produktionsfirmen sich an uns wenden und sagen, ich hätte da mal eine Idee fürs Sandmännchen und dann schaut man sich das so als Gemeinschaftsproduktion so an, passt das zu uns, ist das was? Und dann, wenn man das interessant findet, dann geht man mit den Produktionsfirmen ins Gespräch, entwickelt das gemeinsam weiter, dass es eben alles so an alle Kriterien erfüllt, die wichtig sind. Genau, und dann werden die von den Produktionsfirmen extern halt umgesetzt, die Serien, die Folgen, und dann senden wir sie gemeinsam mit den Rahmen dann. Aber das fällt in meinen Arbeitsbereich mit rein, genau, diese die redaktionelle Leitung dieser Sachen, genau. Die Produktion selber findet aber extern in Firmen statt, ja.
Aber so ein bisschen sind Sie dann schon so eine der Chefinnen des Sandmanns.
Ja, im Moment habe ich eher das Gefühl, der Sandmann ist mein Chef jetzt im Jubiläumsjahr.
Ja, klar, das ist eine Verpflichtung. Der treibt natürlich an, war das ja klar, ne? Zum Erfolg.
Auf jeden Fall. Er sieht noch genauso fresh aus wie damals.
Ja,
ne?
ja.
Beziehungsweise sogar noch fresher. In den ersten Jahren sah er noch ein bisschen anders aus. Ist er erst seit Mitte der 60er hat er ja dieses kindliche Gesicht. Vorher sah er noch ein bisschen älter tatsächlich aus in den ersten Jahren.
Ja, und diese Rahmenhandlung, da kommen Vorschläge von den Leuten, die Filme machen oder so? Oder gibt es da auch einen Plan, dass Sie sagen, Januar, Februar, März, April, folgende Rahmenhandlung stellen wir uns vor? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Na, das ist so, also in dem Fall der Stefan Schumerus, der das jetzt seit 22 macht. Also dazu muss man sagen, diese Rahmenproduktion ist wirklich aufwendig und entsprechend auch kostspielig. Das ist nicht mehr so wie früher, dass am laufenden Band diese Rahmen produziert werden. Es gab auch wirklich, ich bin jetzt seit 6 Jahren beim Sandmännchen, davor gab es ein paar Jahre lang gar keine Rahmenproduktion, fing dann wieder an. Der Stefan kam mit Ideen auf uns zu, hat kleine Geschichten geschrieben. Von uns kamen dann aber auch nochmal Impulse, überleg doch nochmal in Richtung Lesen, Vorlesen in Richtung Klimaschutz, dann hat er da den fliegenden Bücherbus entwickelt, oder die Recyclingmaschine, mit der wir dann da 23 sogar den Grimme-Preis gewonnen haben. Und dann, genau, also von uns kommen Themenimpulse, geschrieben wird das aber und umgesetzt dann von Stefan Schumerus und Team, ganz tolles Team um sich rum. Ja.
Das heißt, es gibt eine neue PISA-Studie und dann treten Sie sofort in Aktion und sagen, was können wir mit unserem kleinen Sandmann jetzt tun?
Oder? Ja, das ist doch
so ein Mosaiksteinchen immer, ne?
Ja, also ich meine, wir sind jetzt ja nicht wahnsinnig pädagogisch oder so beim Sandmännchen, aber ich meine, das Thema Lesen oder Vorlesen, Lesekompetenz ist ja total wichtig. Und, und wie gesagt, da ist kein pädagogischer Zeigefinger am Werk, sondern wir erzählen ja trotzdem irgendwie auf Augenhöhe mit den Kindern, erzählen eine Geschichte, die für kleine Kinder interessant ist. Genauso, wenn wir jetzt irgendwie bei gesellschaftsrelevanten Themen sind. Wir hatten jetzt im Sommer eine Folge zum Thema Fußball. Die haben wir dann am Start der Fußball-EM haben wir die dann ausgestrahlt. Also versuchen da schon eben auch dann aktuell zu sein irgendwie mit den Themen. Aber natürlich kicken die Kinder nicht im Riesenstadion, sondern irgendwo auf dem Bolzplatz und haben keine Tore. Der Sandmann kommt dann angefahren und bringt den Kindern Tore, weil die sich nicht einig sind, wenn der Ball da über den Ranzen rollt, ist er nun drin oder nicht. So, das sind dann so die Geschichten drumherum.
Aber so ein bisschen muss man sicherlich auch auf die sich verändernden Sehgewohnheiten auch von den kleinen Zuschauern eingehen, oder? Weil ich stelle mir vor, als ich noch klein war, wir hatten, glaube ich, eine größere Aufmerksamkeitsspanne. Heute sind die Geschichten schneller, auch im Fernsehen, auch im Kinderprogramm. Also das müssen Sie doch sicherlich auch alle paar Jahre mal überprüfen.
Ja, das stimmt. Also, aber wir haben es ja wirklich auch mit den Medieneinsteigerinnen und Einsteigern zu tun und Kinder ab 2, 3, die mit dem Sandmann anfangen. Und wir versuchen schon, dieses Erzähltempo einfach auch beizubehalten. Das ist auch ein wichtiger Teil vom Sandmann, dass wir eben nicht so schnell erzählen und nicht so wild und nicht so laut sind. Ne? Deswegen darf natürlich in den Geschichten trotzdem Humor passieren und gelacht werden und es auch mal wild werden. Aber grundsätzlich ist die Stimmung natürlich ein bisschen ruhiger. Wir erzählen, der Sandmann wird am Abend geguckt, auch im Digitalen. Also das können wir tatsächlich überprüfen an den Zahlen so. Im Digitalen wird der Sandmann auch meistens kurz vor 7 abgerufen, lustigerweise. Also woran man dann eben auch erkennt, dass es so ein Ritual ist für die Familien. Ne? Die Eltern nutzen den Moment, haben, glaube ich, ein gutes Vertrauen in Sandmann, machen dann den Fernseher oder das Tablet an, um 7, um dann in der Zeit das Essen zu machen oder wie auch immer. Ja, ich würde sagen, also die Sehgewohnheiten sind anders. Wir haben natürlich, versuchen natürlich schon auch über die Optik immer sehr zeitgemäß zu sein, aber das Erzähltempo zum Beispiel verändert sich beim Sandmann nicht so stark.
Wir haben ja in allen Medien jetzt die Diskussion überall Digitalisierung. Also kann ich erinnern, wo man will. Jemand kommt mit einer Idee und sofort wird überlegt, wie die. Manchmal wird erst digitalisiert, bevor die Idee überhaupt richtig ausgekommen ist oder so. Wie läuft es bei Ihnen? Also sind Sie da auch schon so gedanklich dabei und sagen, wir müssen da eine Facebook-Seite für den Sandmann und dieses und hier und TikTok und Sie wissen, was ich meine.
Auf jeden Fall, ja. Definitiv. Also der Sandmann findet eigentlich überall da statt, wo man ihn suchen möchte. In der Mediathek, bei YouTube. Wir haben eine eigene App, sandmann.de. Also man kann gucken, wo man möchte. Also tatsächlich. Und es wird auch überall, also die eine Plattform mehr als die andere, überall total genutzt. Was ich gerade eben schon meinte, lustigerweise dann auch in den Abendstunden. Also das bleibt. Aber trotzdem guckt noch die Mehrheit immer noch linear. Also beim RBB, beim MDR und beim Kika läuft es ja abends immer. Und die Mehrheit guckt immer noch tatsächlich im Fernsehen den Sandmann. Aber man sieht, dass die digitalen Abrufzahlen schon steigen. Ja.
Ich habe bei meinen Patenkindern mitbekommen, dass man dann immer so tun kann, als ob jetzt Einschlafzeit ist, auch beim Mittagsschlaf. So, das Sandmännchen kommt hier auf dem Tablet, guck, er kommt, jetzt ist Schlafenszeit.
Ja, genau, das wird, glaube ich, auch von den Eltern ganz gern so genutzt, aber die Kinder wissen ja, was sie tun müssen. Ne? Sie müssen sich ja die Hände vor die Augen halten und dann passiert ihnen ja nichts.
Weil sie dann den Sand nicht abkriegen.
Genau, und dann auch nicht schlafen müssen.
Ja, okay. Gut, also das, Steffi, funktioniert mit Kindern auch nur, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter.
Ja.
Sag mal, hallo. Auf meinem Handy ist aber schon eine Stunde früher. Ne? Das ist so, ja. Okay. Diese Folgen am Anfang, das waren ja Figuren, die wurden dann Millimeter für Millimeter bewegt und 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen. Wie macht man das heute?
Ja, ganz genauso. Also es sind 25 Bilder pro Sekunde, die wir hier schießen. Und also es ist genau die gleiche Technik wie damals. Also damit der Sandmann sich halt flüssig bewegt, müssen wirklich 25 Bilder pro Sekunde geschossen werden. Ich habe es mal ausgerechnet. 4.500 Bilder pro Minute sind das. Muss man sich mal vorstellen, was da an Bildern gemacht wird. Ja. Entsprechend schafft man da auch immer nur so, 5 bis 10 Sekunden zu produzieren am Tag. Aber es ist genauso, hat sich sicherlich einiges geändert, aber was sich geändert hat, ist natürlich, dass jetzt digital aufgezeichnet wird. Mit einer Kamera kann man auch dann direkt mal gucken, wenn man dann eine Sequenz gemacht hat, kann man sich dann natürlich auch direkt danach anschauen, ist es flüssig genug, ist es alles so, wie es ist. Das ist natürlich viel leichter geworden, aber die Kameras sind jetzt so, sind halt so Kameras, mit denen Menschen durch die Stadt laufen, kleine Fotokameras sozusagen, während das früher natürlich alles ganz anders aussah in so einem Sandmann-Studio. Wir hatten vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, hatten wir Besuch von einem ehemaligen Sandmännchen-Mitarbeiter aus den 60ern, 70ern, Herr Kujawski, der war 99 Jahre alt, als er bei uns am Set war, wollte das nochmal sehen, wie es jetzt heutzutage aussieht. Er ist dann noch 100 geworden, ist leider mittlerweile verstorben, aber das war schön, mit dem nochmal zu sprechen, weil er so erzählt hat, wie es dann zu seiner Zeit so war. Es war ganz witzig, er kam bei uns rein und meinte, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil er, glaube ich, eine andere Vorstellung hatte von dem, wie das bei uns aussieht. Das ist ein kleines Studio, wo ein paar Leute zusammensitzen und die Technik kleiner geworden und so weiter. Aber die Produktionsart, Stop Motion, sagen wir dazu, ist die gleiche Art geblieben.
Wird auch der Traumsand noch genauso gemacht wie früher?
Nee, ich glaube, dass die früher das über so eine Glasplatte gelöst haben vor der Kamera und dann wurden da irgendwie Glitzerpartikelchen draufgestreut, letztlich ja auch in der Stop-Motion-Technik. Am Anfang waren es ein paar, dann wird das nächste Foto geschossen, ein paar mehr und so weiter. Ja. Und mittlerweile wird das auch tatsächlich digital, werden die wird das Sandstreuen digital eingefügt. Mhm.
Ja.
Ist nämlich gar nicht echt.
Ja. Ja, stimmt, jetzt habe ich ein Geheimnis verraten, ne? Oh je.
Ja,
jetzt kann niemand, wenn die Kinder nicht mehr schlafen zukünftig, ja, wissen wir warum. Ja.
Wir werden an den Podcast eine Bemerkung dran machen. Achtung.
Sicherheitshinweis.
Nicht Kindern vorstellen. Genau.
Genau. Oder so. Sehr genau. Gut.
Ja. Steffi, bloß mal für dich. Es gibt mittlerweile Apps fürs Handy. Da kannst du Explosionen, Handy, Feuer, Rauch, alles möglich machen. Also du siehst heutzutage kaum noch wirklich ein Feuer, wenn du ein Feuer siehst. Und deswegen denke ich mir, ist es mit dem Sand also auch so kein Problem war, den da hinzukriegen. Streusand. Okay. Ja, der Besserwisser. Jetzt habe ich wieder nochmal Sachen. Sie haben vorhin gesagt, da sind ein paar Leute beschäftigt. Der Mann, der am Anfang mit dabei war, war enttäuscht, weil so wenig sind. Wie viele Leute arbeiten denn an so einer Sandmann-Folge? Wie viele sind Sie denn da an dem Team?
Also genau, das ist der Stefan Schomeros, der die Regie macht und die Geschichten schreibt. Dann gibt es eine Hauptanimatorin, die Tine Kluth. Dann gibt es ein Team für so Setbau, Puppenbau und so weiter. Das sind so vier Leute. Also so ein Kernteam von 6 Leuten, die auch sich gegenseitig unterstützen. Dann hilft der eine mal wieder da, noch eine Puppe zu bauen und da noch ein Haus fertig zu machen und so weiter. Dann gibt es natürlich Leute, die sporadisch dazukommen. Jemand, der dann am Ende die Musik macht und so weiter. Ja. Oder jemand, der nochmal irgendwie hier und da assistiert. Aber es ist ein sehr überschaubares Team tatsächlich. Ja.
Und von der ersten Idee, bis es dann im Fernsehen das erste Mal kommt, wie viel Zeit vergeht da?
Naja, zwischen Idee und Start einer Produktion, da können ja Monate oder Jahre dazwischen liegen. Aber wenn man jetzt sagt, die Idee steht, also man braucht reine Drehzeit, braucht man für eine Folge 3 bis 4 Wochen, aber inklusive Bau und Puppenbau und was weiß ich, sind es dann, sag ich mal, 3 Monate. Aber mit dem ganzen Vorlauf und so mindestens ein Jahr, sage ich jetzt mal.
Ja.
Okay. Ja, 1,5. Ja.
Ich hatte Herrn Petzold das schon erzählt, dass wir zu Hause so ein kleines Sandmännchen hatten, so 12 Zentimeter groß oder so, aus unlackiertem Porzellan, so ein braunes Ding, total süß. Der Schatz meiner Mutter. Mittlerweile ist ja das Merchandising-Angebot des Sandmanns zu vergleichen mit dem, was es von den Rolling Stones gibt oder so, ne?
Ja, ich kenne das Merchandise-Angebot der Rolling Stones nicht so gut.
Dann zählen Sie mal den Sandmann auf und ich sage Ihnen immer ja.
T-Shirt.
Ja, zum Beispiel, ja.
Es gibt wirklich viele tolle Produkte. Also da ist für jeden quasi was dabei. Ne? Also von Büchern und Hörspielen und Bettwäsche und so weiter. Da gibt's einiges, ja, auf jeden Fall.
Sandmann, Bettwäsche könnte ich mir auch vorstellen. Das geht bestimmt ab.
Das passt doch.
Einmal reinlegen, Augen zu und Ruhe ist.
An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, sagen, dass Frau Peisen hier in unserem Gespräch mit einem Sandmann-T-Shirt sitzt.
Das habe ich mir selber drucken lassen, weil ich genau dieses Motiv so schön fand. Und dann habe ich das tatsächlich so in der Form bestellt. Also mir das Motiv und das T-Shirt zusammen.
Ich dachte, das wäre aus dem Merchandising-Angebot, deswegen mein Vergleich.
Nee, okay. Gar nicht. Nee, tatsächlich in dem Fall nicht.
Okay. Gut, alles klar. Welche ist denn Ihre persönliche Lieblingsfolge von all denen, die Sie jetzt gemacht haben? Gibt es da was, wie sehr hängt man an seinem Produkt dann?
Ja, schon sehr. Also ich habe viele Lieblingsfolgen, ich habe natürlich auch ältere Lieblingsfolgen. Von den neuen Folgen würde ich sagen, ich mag zum Beispiel Frau Heidrich, da haben wir vielleicht auch damals zum Pitti-Platsch-Geburtstag auch drüber gesprochen. Es gab, wir haben vor 23 war der 60. Geburtstag von Pittiplatsch. Und da haben wir zum ersten Mal Sandmännchen und Pittiplatsch mal gemeinsam vor die Kamera gestellt. Normalerweise findet ja Pittiplatsch in der Mitte in den Gute-Nacht-Geschichten statt. Und da haben wir den dann als Stop-Motion-Puppe nachbauen lassen und seine Freunde Moppi und Schnatterinchen auch. Und dann gab es mal das erste Aufeinandertreffen dieser vier Freunde, die ja eigentlich schon seit Jahrzehnten auch miteinander verbunden sind. Die mag ich sehr gerne. Ich mag tatsächlich die Recyclingmaschine total gerne. Und jetzt von den neuen sind noch einige nicht gelaufen, aber auch die Fußballfolge ist toll.
Also wir wollen Sie natürlich auch verführen, so ein paar Internas zu erzählen. Deswegen frage ich Sie mal, wenn Sie so Marktforschung betreiben, können Sie daran erkennen, welche Geschichten am beliebtesten sind? Also ist es Pittiplatsch oder Fuchs oder wie auch immer?
Also man kann es nicht an den Einschaltquoten oder so ablesen. Dafür ist
Weil man weiß ja nicht, was kommt, wa?
Ja, ich glaube, wenn man jetzt so ein täglicher Fan ist, vielleicht schon, ja, weil es bleibt ja über Wochen immer am gleichen Wochentag so.
Okay, ah, eine, okay.
Mhm. Ja, aber man erkennt es meistens an der Zuschauerpost. Das ist dann bestimmte, wenn dann eine Reihe mal gerade aufgehört hat und ersetzt wird durch eine andere, dass dann die Kinder irgendwie trauern, wo ist denn jetzt Dr. Brumm geblieben? Den gucke ich so gerne, ja, oder so. So erfährt man es. Also erfährt es viel über die Post beziehungsweise über E-Mails. Ja, Fuchs und Elster ist tatsächlich ein Format, was ja auch immer noch läuft am Wochenende, was aber tatsächlich eher von den älteren Fans dann geschätzt wird. So, das ist für die Kleinen, glaube ich, nicht mehr so interessant. Aber wir haben, also ne, ich hatte es gerade schon gesagt, Dr. Brumm ist eine Reihe, die neuen Petitplatsch-Folgen kommen definitiv auch sehr gut an bei den Kindern. Wir haben dann nochmal einen Spin-off gemacht. Moppy und Miwau. Also Moppy ist halt auch eine Figur, die wahnsinnig gut ankommt, jetzt auch in der Neuauflage bei den Kindern. Dem haben wir noch eine Katze an die Seite gesetzt, eine lila Katze, Miwau. Ja. Und die erleben viele lustige Abenteuer zusammen. Das ist auch, kommt auch sehr gut an. Oder auch die Handpuppen Jan und Henry, auch zwei Erdmännchen, die immer für viele Lacher sorgen.
Bestimmt irgendwo einen verrückten Produzenten, der sagt, wenn Fuchs und Elster bei den Erwachsenen so gut ankommen, lass uns doch mal einen Erwachsenenabendgruß machen mit Frau Elster und dem Fuchs. Da kann ich mir sehr viel Spaß vorstellen.
Wenn man ja, das Angebot hatte ich noch nicht auf dem Tisch. Herr Kammer, wie wär's?
Ja.
Konzept.
Ja, Konzept. Ja. Ja, schöne Idee. Konzept, der nächste bitte.
Was glauben Sie denn, warum es jetzt schon 65 Jahre so ist, dass der Sandmann der wichtigste Mann im Kinderfernsehen ist? Was ist der besondere Zauber aus Ihrer Sicht?
Ja, also, ich glaube, das ist zum einen wirklich, weil er für viele Menschen auch nicht mehr wegzudenken ist. Der war für viele, die jetzt leben, einfach schon immer da und gehört dazu. Und es hat sich einfach so gehalten bei den Familien, dass er so als Ritual einfach funktioniert. Er gehört so zum Abendprogramm dazu. Und er hat eben auch, seine Attribute sind immer gleich geblieben. Er kommt mit einem Fahrzeug, man kann am Anfang raten, womit kommt er heute, bringt seine Gute-Nacht-Geschichte jeden Abend mit und er streut am Ende den Sand. Und das ist halt so, das ist so gelernt und das ist, hat so was Vertrauensvolles, was Verlässliches auch. Also, und ich glaube, das ist es zum einen auch, die Eltern haben ein gutes Gefühl, die Kinder vor den Fernseher zu setzen, wenn das Sandmännchen läuft, so, da ahnen sie oder vermuten sie nichts Böses. Das, so den Vorteil hat man zum einen, dass die Eltern, glaube ich, so wissen, das ist ein hochwertiges Format, wo man die Kinder nicht mit schadet. Und genau, ich glaube, dann bemühen wir uns natürlich einfach auch weiterhin immer Geschichten zu erzählen für die ganz Kleinen auf Augenhöhe von denen, dass sie also aus ihrer Lebenswelt einfach Geschichten erzählt bekommen. Ja, er ist ja einfach, also gibt natürlich mittlerweile auch viele Vorschulprodukte, aber er ist dann wirklich auch für die ganz Kleinen da. Und ja, und er ist der Sandmann selber ist einfach als Figur, hat er einfach ja so positive Charaktereigenschaften. Er macht einen sehr weltoffenen Eindruck. Er ist sympathisch, freundlich und wie gesagt treu, vertrauensvoll. Und ich glaube, dass der hat er einfach auch das hält sich einfach über die Jahrzehnte.
Seit so vielen Jahren kann man auch als Elternteil hat man geprüfte Qualität und man weiß, man hat Vertrauen, das ist noch nie enttäuscht worden. Und wie Sie das auch gerade so schön aufgezählt haben, er lebt also auch viele Werte der Gesellschaft, von der Pünktlichkeit angefangen. Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Empathie, ist alles drin in diesen kleinen drei Minuten. Ist eigentlich unglaublich, wenn man das mal so zusammenfasst, wie Sie es gerade getan haben. Kriegt man Gänsehaut bei.
Ja, ach schön, das freut mich. Ja, nee, genau. Und auch, was Sie meinen, diese Pünktlichkeit, mich auch, dass er jeden Abend einfach auch läuft. Mhm. Ne? Ich meine, da muss schon mindestens eine Bundestagswahl dazwischen kommen, dass er mal nicht im Fernsehen läuft. Zum Glück haben wir dann ja mittlerweile die digitalen Plattformen, dass man ihn trotzdem findet, wenn man möchte. Ne?
Ja.
Ich meine, er ist auch auf Gesten reduziert. Gab es irgendwann mal die Überlegung, ihn sprechen zu lassen, um ihn irgendwie ins Heute
ja,
zu holen.
Ja, hat ja auch mal, ist ja auch mal passiert. Es gab einen Kinofilm, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ich weiß ja von 2011, das war noch lange vor meiner Sandmännchen-Zeit, deswegen habe ich die Zahl jetzt nicht so im Kopf. Da hat er mal gesprochen, das war aber eine Ausnahme. Ansonsten, ja, ich meine, man sagt natürlich öfter mal, ah, das wäre jetzt ja praktisch, ne? Gerade wenn man jetzt auch mal jenseits des Programms nachdenkt, wenn man jetzt so an Veranstaltungen denkt, man macht eine kleine Bühnenshow und so, dann sind es natürlich immer die anderen, die dann singen oder irgendwas moderieren und er steht dann irgendwie daneben. So, da, aber nee, das, also das ist so, das wird auch so bleiben, denke ich. Dass er,
ich glaube, Sie sind eine sehr kluge Redakteurin und Sie werden hoffentlich ihn nicht sprechen lassen.
Nein.
Der Sandmann darf nicht sprechen.
Nein.
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 Nee, nein. Ich glaube nicht.
Nein.
Also, weil das ist wahrscheinlich genauso wie wenn Menschen sich den Radiomoderator, den sie so sehr lieben, vorstellen und sie lernen ihn kennen. Als Person, als Mensch. Meistens ist es Enttäuschung vorprogrammiert. Und, ja? und hier sollten wir es umgekehrt, glaube ich, auch so lassen.
Ja, nee. Wir lassen ihn so, wie er ist.
Oder?
Ja, hat sich doch jetzt 65 Jahre bewährt.
Ja, na klar.
Ja.
Ja. Die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Also Steffi, gar kein Ding, ne? Logisch, ja, ja. Steht im Raum, aber nee. Sind wir uns alle drei einig.
Hat auch weiterhin nur vier Finger an jeder Hand. Das bleibt auch.
Ja, naja.
Ja, ja. Aber das haben ja viele andere auch. Gebraucht. Mickey Mouse
ja,
und Co.
Ja. Na, da haben wir doch einen wunderbaren Konsens gefunden, wir drei, ne?
Ja, oder? Ich würde, glaube ich, gerne noch verkünden, dass es ja noch was Besonderes Richtung Weihnachten gibt, nämlich längere Folgen, stimmt's?
Ja, genau. Also ich hatte ja den Film schon angedeutet, die Reise zur Traumsandmühle, unser 20-minütiger Jubiläumsfilm, der ein bisschen weihnachtlich auch anmutet oder winterlich zumindest, der läuft dann am Sandmännchengeburtstag zum ersten Mal im Fernsehen und natürlich auch digital, also am 22.11. Wir machen auch noch eine kleine Premiere dazu in einem Kino in Berlin. Und dann haben wir aber auch noch am 23.11. im RBB-Programm machen wir eine kleine Zeitreise, so knapp einstündiges Programm, wo man mal einmal durch die ganze natürlich nicht in jede Folge reingucken kann, da würde man ja lange brauchen, aber punktuell in jedes Jahrzehnt einmal reinschaut. Und ansonsten haben wir den ganzen Advent über auch immer mal Sonderprogrammierung im RBB, haben immer ein bisschen längere Sendezeit, zeigen ein paar alte Sonderfilme. Und auch natürlich auf den digitalen Plattformen, um sie letztes Mal zu erwähnen, auch dort haben wir schöne Zusammenstellungen an alten und neuen Folgen und Geburtstagsfolgen und einen bunten Strauß für alle, was dabei, würde ich sagen. Und in unserer Sandmännchen-App, jetzt auch nochmal kurz für Werbung machen, die ist auch ganz toll, da machen wir auch immer regelmäßig neue Sachen, da gibt es auch einen Geburtstagsbereich, da haben wir jetzt ein neues Malspiel dann bald drin ab dem Geburtstag und ein paar neue Memory- und Puzzlespiele und so weiter.
Ja. War toll.
Eine tolle Party.
Ja.
Für das
Sandmännchen. Ich sehe es schon. Schatz, lass uns wieder zusammensetzen. Wir machen eine Kerze an. Wir nehmen was zu knabbern und gucken den ganzen Abend Sandmännchen zum Geburtstag. In jedem Alter kann man das wahrscheinlich machen. Ja. Und in Erinnerung folgen.
Ja, ich bin auf jeden Fall vor dem Fernseher, wenn er 65 wird.
Ja, sehr schön. Naja, wir haben ja den Sandmann bei unserem Podcast auch vorne auf dem Titelbild. Ne? Wir haben
ja
ein kleines Logo.
Da ist das Sandmännchen drauf. Und Dr. Pille war auch schon zu Gast, habe ich mal reingehört.
Ja,
voll schön, auch total interessant. Ja.
Die habe ich leider viele Jahre zu spät kennengelernt, weil wie sich bei diesem Gespräch rausstellte, war sie eine große Verehrerin von mir. Aber naja, nur ist auch. Ja, Mensch, Frau Peisen, schön. Das war cool.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Schöne Einblicke waren.
Super Gefühl Vielen raus. Dank. Kinder sind in besten Händen, solange sie dem Sandmann und alle anderen, die das mitmachen, solange
genau,
sie
das sind ja
Liebe
einige
und
noch,
Leidenschaft
die ich jetzt nicht namentlich benannt habe. Genau.
Ja, ne?
Ja, vielen Dank. Cool. Hat Spaß gemacht. Mhm.
Alles Gute weiterhin und viele schöne Geschichten die nächsten Jahre.
Ja, danke sehr. Ihnen auch alles Gute.
Okay, danke. Tschüss.
Tschüss.